Herzlich willkommen zu der 8. Folge von Zetermordio, Kriminalfälle aus den 4 Waldstätten. Ich bin Eva.
Und ich bin Dina.
Und heute hat uns Dina wieder einen Fall mitgebracht, und zwar aus Schweiz, soviel ich weiss. Ich weiss auch, dass es sehr ein neuer Fall ist, was mir als Historikerin natürlich schon mal von Anfang an Angst macht.
Genau, also neu, aus historischer Sicht neu.
Ja.
Eine Keimorganisation im Mutital. Die meisten Namen habe ich geändert. Am 12. April 2008, am 8. ab Mitternacht, geht im zentralen Dienst der Schweizer Polizei ein Anruf ein. Ein Mädchen sagt am Telefon, das Mami hat ein Messer im Bauch. Was ist in dieser Nacht vom 11. auf den 12. April im 08. im Mutital passiert? Aber fangen wir von vorne an. Der Rolf ist seit ein paar Jahren wohnhaft im Mutital in einer Patchwork-Family mit seinem Papi, seinen 2 Schwestern, der neuen Frau von Papi und ihren 2 Kindern. Es ist schon die 2. Stiefmutter, die der Rolf hat. Er fühlt sich selber als schwarzer Schaf in dieser Familie. Der Rolf ist erst 15. Und so ist es zu dieser unheilvollen Nacht gekommen. In der Nacht vom 11. auf den 12. April ist der Rolf etwa um 20.12 Uhr auf die Toilette gegangen und hat die Türen hinter sich geschlossen. Dort hat er Latexhandschuhe angelegt. Warum er das auf dem WC gemacht hat, auch das hat man herausgefunden. Sein Stiefbruder, der Peter, hat mit ihm nämlich zusammen in einem Zimmer geschlafen. Und das alte Haus hat immer wieder gequietscht, wenn man rumgelaufen ist. Damit er niemand aufweckt, ist er also auf die Toilette gegangen. Nachher ist er raus, hat die Haustüre geöffnet und ist in die Werkstatt runter, wo er einen Geissfuss geholt hat. Der Rolf geht wieder ins Haus, er nimmt auf dem Weg in sein Schlafzimmer in der Küche das grösste und das schärfste Messer mit. Ein Fleischermesser mit einer 20,7 cm langen Klinge. Das steckt er in einen Plastiksack. Zurück in seinem Zimmer hockt er aufs Bett und überlegt nochmal, wie er jetzt vorgehen soll. Der Geissfuss, warum auch immer, lässt er auf dem Bett liegen und das Fleischermesser nimmt er aus dem Plastiksack. Bevor er zu dieser schlimmen Tat aufbricht, denkt er nochmal an die Worte. Du weißt, was passiert, wenn du es nicht machst. Und jetzt möchte ich einen Hinweis an unsere ZuhörerInnen machen. Es wird sehr blutig, sehr schlimm, und wenn ihr das nicht so hören wollt, am besten 4 Minuten vorspulen. Der Rolf steht also von seinem Bett auf, nimmt das Messer in die Hand, geht zu seinem Stiefbruder, zum Peter, und sticht 23 Mal mit voller Kraft auf ihn ein. Dabei hat der Peter aufgeschrien und der Rolf hat ihm dann die letzten tödlichen Stiche versetzt. Einer durch den ganzen Rumpf durch, und der andere, der 2. Stich durch den Oberschenkel. Nachher ist der Rolf durchs dunkle Haus gesprungen, hat laut umeinander geschrien und ist ins ebenfalls dunkle Elternschlafzimmer rein, in der Absicht, seinen Vater, den Sammy, und seine Stiefmutter, Disa, zu erstechen. Der Sammy ist aufgestanden durch das Geschrei vom Rolf und ist in der Tür vom Schlafzimmer gestanden. Als der Rolf reingekommen ist, hat er auf den Sammy reingestochen und hat dabei ihm Stichwunden an der Stirn zugesetzt. Der Vater ist zurückgetaumelt und so hat der Rolf blind links das Messer aufgezogen und hat dabei 7 Mal die Isa getroffen. Dabei war ein Stich tödlich. Das Messer ist durch die linke Brust direkt durchs ganze Herz. Wieder zurück zum Vater sticht der Rolf weiter auf ihn ein und der Sammy hat nochmal einen tiefen Stich bzw. eine Schnittwunde bekommen, nämlich an der rechten Seite vom Kopf bis runter zum Ohr. Der Rolf hat das Messer aufs Ehebett gerührt und ist aus dem Schlafzimmer gesprungen. Der Sammy hinten noch, laut Aussage vom Vater, ist ihm aber noch ein paar Schritte sehr schwindelig geworden und hat darum die Verfolgung abgebrochen. Bevor der Rolf in die Küche zurück ist, hat er seine Händchen von den Türen an den Boden gerührt und in der Küche hat er ein neues Messer genommen, damals 19,8 cm lang. Mit dem Messer hat er das Haus verloren. Kurze Zeit später kommt der Rolf aber wieder retour und versteckt sich in dieser Werkstatt. Ein grosses Geschrei ist im Dorf zu hören, Blaulicht, Sirenen und niemand weiss gerade, was wirklich passiert ist. Der Rolf war in dieser Werkstatt und ist die Stege, die ins Wohnhaus geht, darauf gegangen. Immer noch mit dem Messer in der Hand, aber er ist nicht wirklich weit gekommen. Die Polizei hat ihn noch auf dieser Stege verhaftet und der Rolf, ja, er lässt sich ohne Widerstand festnehmen.
Also hat es in dem Fall der Vater ins Dorf geschafft?
Nein, das Mädchen hat ja die Polizei
angemeldet. Ah, das Mädchen, okay. Ja. Hey, ja, unglaublich brutal.
Die Aufarbeitung von dem Fall. Die Jugendstaatsanwaltschaft und die Polizei haben relativ schnell herausgefunden, dass der Rolf das geplant hat. Also, es war keine Tat im Affekt gewesen. Und durch einen Hinweis von seinen Schwestern ist dann auch herausgekommen, dass der Rolf das nicht allein geplant hat. Eine Keimorganisation namens Definity sei hier dahinter. Und über die Gruppierung habe ich nicht wirklich sehr viel herausgefunden. Nur in 2-3 Medienberichten ist etwas gestanden. Und in der Masterarbeit, die übrigens meine Hauptquelle war, von Paul Schmidig. Was ich aus der Quelle kann sagen, ist, dass es sich um eine Organisation handelt mit ca. 5-6 Leuten. Zumindest weiss man von denen. Es ist wieder nicht ganz klar, ob es noch mehr hat. Dass sie scheinbar Drogen verkaufen und sich selber altägyptische Namen geben.
Also definitiv klingt jetzt nicht sehr altägyptisch, aber ja, okay. Und eben, es ist eine lokale Organisation.
Genau, so zum Beispiel der Rolf, das ist eben der, der Tat gemacht hat, ist der Anubis. Ja. Der Chef von dieser Organisation hat sich selber Rei genannt. Der Igor hat noch keinen Namen gehabt. Und auch hat der Karl, also der Chef, gesagt, sie müssen noch einen Mord machen. Dann bekommen sie 5 Häuser im Kosovo. Was ich sagen kann, ist, auf jeden Fall ist der Rolf nicht allein in dieser Organisation
gewesen. Ja, er hat nicht alle ägyptischen Gottheiten selber vertreten.
Genau.
Okay.
Der Karl, der erste Kilf, ebenfalls ein Teenie. Der Karl hat mehrmals mit dem Rolf Tat detailliert besprochen. Am 22. März dann auch persönlich. Dort hat der Rolf gesagt, er wolle seine Eltern am liebsten loshaben, im Sinn von sie umbringen. Darauf sagt der Karl lapidar, mach's doch. Bei einem weiteren Telefonat haben sie nochmal über das geredet. Der Rolf sagt, dass er die Tat machen will, wenn Peter und Susanne, also seine Stiefgeschwister, die nicht umsägen. Zudem will er nach der Tat das Haus anzünden. Der Karl hat darauf aber gemeint, das Haus anzünden sei viel zu auffällig. Besser sage
ich... Ja, die ganzen toten Leute sind nicht auffällig, aber das Haus...
Ja, aber die siehst du eben dann nicht gerade.
Ja, das also, stimmt.
Wenn das Haus brennt, das merkt das ganze Quartier.
Ja.
Oder das Dorf. Besser sage ich, wenn er dann direkt auf Rorschach und dann ins Ausland flüchtet. Also das war ihr Plan. Am Mittwoch, am 2. April, also knapp 10 Tage vorher, sagte Karl zum Rolf, dass man für die Tat noch mehr Leute bräuchte. Und da er, also der Karl, der Chef dieser Geheimorganisation, sage ich, und der Rolf ist ja auch ein Mitglied, müssen sie dort innen jemanden suchen. Der Igor sei dazu sicher bereit. Der Igor ist erst frisch in die Organisation gekommen und der Rolf hat den Auftrag bekommen, den Igor darüber zu informieren und ihn auch ins Boot zu holen.
Ah, darum hat er auch noch keinen Namen gehabt.
Genau, genau. Und nach dieser Nacht hat er dann das Recht gehabt, sich einen Namen zu geben. Der Karl hat auch wollen, dass der Rolf die ganze Familie töten soll. Der Rolf hat das aber nicht wollen. Seine lieblichen Schwestern hat er unter gar keinen Umständen umbringen. Also ist er geplant worden, und zwar von Karl selber, nicht vom Rolf. Der Vater Sammy, die Stiefmutter Disa, der Stiefbrüder Peter und die Stiefschwester Susanne umbringen. Der Rolf hat ja das eigentlich nicht unbedingt wollen. Er muss seine Geschwister nicht oder seine Stiefschwester nicht. Er hat einfach seine Eltern, Anführungs- und Schlusszeichen, wollen umbringen. Am 5. April, also 6 Tage vor der Tat, ist der Karl zum Rolf heim. Auch dort hat der Karl nochmal gesagt, dass der Rolf die beiden Schwestern auch umbringen soll. Er hat also wirklich nochmal recht Druck ausgeführt. Der Karl ist auch verrückt worden, weil der Rolf den Igor noch nicht gefragt hat. Das sei ein direkter Auftrag von unserer Geheimorganisation, hat er gesagt. Der Karl hat dann auch gemeint, dass es nächstes Wochenende passieren muss. also in der Nacht vom 11. auf den 12. April. Auch wenn dann der Peter und Susanne im Haus sägen. 2 Tage vor der Tat hätte Karl mit dem Rolf knapp 108 Minuten lang telefoniert. Sie haben alles nochmal genau besprochen. Jetzt sagt der Karl, dass der Mord definitiv ein Auftrag ist von ihm, von der Geheimorganisation. Und der Rolf könne nicht mehr davon zurücktreten. Gleichzeitig, also während er auch mit dem Rolf telefoniert hat, hätte Karl noch mit seinem Kollegen Andi in Rorschach telefoniert. Der Karl sagt dem Rolf nochmal, dass wenn er es nicht möchte, dann der Andi von Rorschach käme und er dann schon wüsse, was mit ihm passiere.
Also er hat vielleicht eben irgendwie gemerkt, dass er sehr viel Druck muss ausüben muss, weil sonst der Rolf das nicht wirklich von alleine würde machen. Also es klingt so.
Ja, also da, das würde ich jetzt nicht, würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, weil der erste Impuls ist ja schon vom Rolf gekommen.
Ja, einfach nicht, dass es durchzieht, die genau, ganze Familie.
Genau. Für den Rolf war klar gewesen, wenn er es nicht macht, wird er umgebracht.
Ja.
Von dem im unbekannten Andi in Rorschach. Und der Andi war übrigens auch ein Mitglied von dieser Geheimorganisation, aber der Rolf hat ihn noch nie gesehen. Und nochmal sagt der Karl, dass der Rolf seine Stiefgeschwister die auch müssen umbringen.
Ja, und also eben der Andi in Rorschach ist ja der, zu dem er nachher gegangen wäre, wenn alles geklappt hätte, so wie sie das wollen nach der Tat, oder? Und dann von dort aus ins Ausland. Ja,
ja, irgendwie so war der Plan. Am 10. April, also einen Tag vor der Tat, hat der Karl am Andi in Rorschach angerufen und ihm mitteilt, dass er und der Rolf nach der Tat am Samstagmorgen in Rorschach zu ihm kommen und dann ein Zeit lang untertauchen. Der Karl hat auch all seine Termine, die er am Samstagnachmittag hatte, abgesagt. Auch haben der Karl und der Rolf an diesem Tag besprochen, wie sie das Ganze könnten wie ein Raubmordler aussehen lassen. Der Rolf solle Alltagsgegenstände nehmen als Mordwaffe und nach der Tat das ganze Haus verwüsten. Am Samstagvormittag, also am 12. April, der Morgen nach der Tat, etwa um 7:30 hat Karl von seinem Vater von der Tat erfahren. Darauf hat Karl 3 anderen Kollegen von der Geheimorganisation ein SMS geschrieben mit dem Inhalt «Anubis hat versagt».
Ja, etliche Menschen sind tot, aber...
Ja, aber nicht alle 4. Nur 2.
Ja.
Also die Stiefmutter und der Stiefbruder. Und auch... Ja, und er, sie hatten ja eigentlich, ja, es kommt dann nachher mit dem zweiten Kill, sie hatten einen anderen Plan gehabt. Der zweite Kill, der Igor, ebenfalls jugendlich. Er ist dann ganz am Schluss dazugekommen, wie wir vorher gehört haben. Es war seine Probe gewesen, um in dieser Geheimorganisation aufzusteigen und einen Namen zu bekommen. Der Igor wäre zuständig gewesen für den Abtransport von Wertgegenständen nach der Tat. Also sie haben noch eine Xbox und Spiele und so.
Ja, Zeugs wegen halt wegen dem Raubmord und vielleicht, weil sie das selber wollen brauchen.
Ja, das weiss ich nicht so genau, was ja da sind. Mit seinem Töffli-Anhänger hätte Igor sollen den Rolf abholen. Der Igor hat nur den Rolf gekannt aus dieser Geheimorganisation. Der Karl, also eben der Chef, hätte Igor gar nicht persönlich gekannt. In der Nacht von der Tat hat der Igor vor einem Funkgerät gewartet. Die jungen Männer haben nämlich abgemacht, dass sie sich beim Igor auf einem Funkkanal 4 melden sollen. Der Igor hat gewartet und gewartet und gewartet. Auch hat er die anderen Kanäle durchgesucht, falls der Karl und oder der Rolf ihn auf einem anderen Kanal probieren zu erreichen. So um die 23:30 der Nacht, also die Tat war schon längstens vollbracht, ist er dann eingeschlafen. Am Morgen hat er durch das SMS von Karl, eben Anubis hat versagt, erfahren, dass der Plan nicht geklappt hat. Die Verurteilungen. Der Rolf ist als Haupttäter zu einer 9-monatigen bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden, 2 Jahre Probezeit wegen Mehrfachmord sowie Versuch und hat als Massnahme eine ambulante Therapie müssen machen sowie eine Unterbringung im Sinne nach Artikel 15 Abschnitt 1 Jugendstrafgesetz. Das heisst, die urteilende Behörde ordnet die Unterbringung von Jugendlichen an, wenn dessen notwendige Erziehung und Behandlung nicht anders sichergestellt werden kann.
Ja, und also das ist natürlich so ausgefallen, weil er ja noch ein Jugendlicher war, ja. So schwer, dass
er... Also er ist bei der Verurteilung selber, ist er, glaube ich, schon fast 17 oder ja, ich glaube 17 gsi.
Und ab 16 bist du urteilsfähig.
Ja, aber die Tat war mit 15 gsi und ja. Das ist ja relevant. Oder? Mhm.
Ja, ich stelle mir vor, wenn es ja auch im Sinne von einer Resozialisierung soll sein und nicht einfach nur Rache, dann macht es ja auch Sinn, dass du Therapie machst. Also, ja.
Der Karl ist zu einer 6-monatig bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ebenfalls mit 2 Jahren Probezeit wegen Gehilfenschaft zum mehrfachen Mord sowie einem Versuch. Als Massnahme ist ebenfalls eine ambulante Behandlung angeordnet
worden. Ja, hoffentlich.
Der Igor ist wegen Gehilfenschaft beim mehrfachen Mord sowie beim Versuch zu 10 Tagen persönlicher Leistung verurteilt worden. Das heisst eigentlich eine Art Sozialdienst. Auch er musste eine ambulante Massnahme machen.
Gut.
Aber der Igor war eigentlich der, der am wenigsten damit zu tun hatte. Er hat es einfach gewusst.
Ja, und er hat es. Also, man kann halt nicht sagen, inwiefern das durchgezogen hat, genau. Weil es ja gar nicht erst so weit gekommen ist. Aber genau. Es ist sicher gut, wenn man Therapie macht, wenn man schon Bereitschaft zeigt, genau. Für so etwas. Genau.
Und der Rolf und der Karl haben beide Urteile weitergezogen. Der Igor nicht, aber alle 3 Urteile sind mittlerweile rechtskräftig.
Also weiterzugehen, Sie haben das Gefühl, das sei unfair und zu viel?
Ja, nein, gell? Ich meine, das sind ja dann nicht unbedingt die beiden selber, sondern das sind dann ihre Anwälte.
Ja, gut, und das stimmt.
Im Juristenzeugsinn, also ich glaube nicht, dass ich mir anmassen kann, zu sagen. Ich kann einfach sagen, was ich fühle.
Ja, 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 das ist natürlich alles, was ich jetzt sage, ist auch, ich kann gar keine professionelle Meinung zu dem haben, weil ich keine Juristin bin. Das ist auch einfach, was mir das ist.
Genau, aber es ist ja immer so, wir haben ja das letzte Mal über das geredet, oder mit dieser Todesstrafe. So ein Rachegefühl. Darum ist es auch gut, dass die Opfer nicht Strafen dafür aussprechen. Und ich glaube, für uns Laien ist das immer sehr wenig. Oder auch wenn ich manchmal schüchtige Sachen habe. Ich meine, für einen vorsätzlichen Mord oder kommst du zum Teil 15 Jahre über. Und ich finde, das ist auch wenig. Eigentlich, ich finde, ja, das ist wenig.
Aber also vielleicht ist es halt auch, wenn wir uns halt in die Opfer oder die Überlebenden hineinversetzen, genau. Und uns so vorstellen, ja, wie ist das denn nach 15 Jahren, genau. Wenn sie wieder frei sind. Genau. Aber ich finde schon, dass Therapie darum eine wichtige Rolle spielt. Und nur wenn das passiert, sehe ich da auch eine Chance auf Besserung.
Vor allem in dem Alter.
Ja.
Also ich meine, das sind ja noch minderjährige Buben.
Ja.
15.
Ja.
Es war noch spannend, es war ein anderes Arbeiten das Mal. Ich hatte keine archivischen Akten, sondern eigentlich alles nur frei zugängliche Berichte. Und das SRF war ein grosser Teil, diverse Tageszeitungen, auch der mit den 5 grossen Buchstaben. Und aber die Hauptquelle war die Masterarbeit von Paul Schmidig. Er hat eine Arbeit gemacht an der Uni Luzern über den Pikettdienst von der Staatsanwaltschaft und hat das anhand von dem Fall gezeigt.
Ja, okay.
Also auf das habe ich jetzt natürlich gar keinen Bezug genommen. Aber er hat den Fall sehr, sehr detailliert aufgeschrieben. Darum weiss ich eben auch, wie lange das Messer war, dass er das in einem Plastiksack da hat, das mit dem seltsamen Geissfuss, der nachher keine Rolle mehr spielt. Und das war natürlich alles in den Zeitungen nicht gewesen. Und die Masterarbeit ist frei zugänglich. Genau, die kann man gerne nachlesen. Es hat auch noch andere spannende Aspekte. Es geht vor allem eben um das Justizsystem von Schweiz von 2008. Das ist wirklich spannend. Ja, ich finde es einfach wahnsinnig krass, dass so junge Buben so eine grausame Tat gemacht haben.
Ja, und ich meine, Fantasien sind da noch etwas anderes, als es dann wirklich eben probieren. Und klar, das Hirn ist bis 25 nicht völlig ausgebildet, aber den meisten Leuten kommt es ja trotzdem nicht Sinn.
Ja, eben, und ich meine, eben, das zeigt ja auch, was so eine Gruppendynamik alles kann, also aus einer Fantasie, aus einem Wunsch. Wir haben wahrscheinlich alle schon mal Böses denkt über irgendwelche Leute.
Ja.
Aber wir sind ja noch weit davon entfernt, das überhaupt nur im Ansatz in Tat umzusetzen.
Ja, aber es ist einfach ein wahnsinnig krasser Fall und vor allem, dass es halt von einem Jugendlichen ausgeführt worden ist. Und auch das mit dieser Organisation. Also weißt du, wenn du das so schnell mit dir hörst, klingt es ein bisschen wie so eine Verschwörungstheorie, wo die Leute immer davor Angst haben, obwohl es gar nie passiert. Und jetzt aber in dem Mutital,
ja.
Ist es wirklich einmal in der Realität.
Ja, oder das seltsame Zeugs mit diesen fünf Häusern in Kosovo. Also, ich habe nichts mehr über das herausgefunden. Also, ich habe wirklich auch die Organisation gegoogelt, alles ja. Mögliche.
Gut, vielleicht hat das irgendwie mit dem Hintergrund der Personen zu tun.
Ja, das weiss ich nicht. Ja.
Oder irgendetwas gehabt, oder halt einfach, wie die Fantasie, wo sie die Tat umgesetzt haben, überhaupt entstanden ist. Oder?
Ja, aber das sind halt alles Mutmassungen. Also,
genau.
Ich hoffe auf jeden Fall, die jungen Männer mittlerweile, also so jung sind sie jetzt dann auch nicht mehr, die sind nur 3 Jahre jünger als ich. Sie sind aber alt wie du, oder?
Oh, stimmt, das habe ich mir jetzt gar nicht überlegt. Ja, inzwischen.
Ich habe nicht mehr herausgefunden, wie es dieser Familie heute geht.
Ja.
Aber es ist auch okay. Ja, das wäre mein Fall gewesen.
Ja, ich glaube, es ist Zeit für das Absackerli.
Ja, es war nicht so ein aufstellender Fall gewesen.
Nein, das kommt ja meistens raus, das liegt am Inhalt für unseren Podcast, gell?
Ja, Eva, du hast noch ein Absackerli mitgenommen. Ich freue mich sehr.
Also, das heutige Absackerli kommt von Uri. Und es ist sehr wahrscheinlich einfach nur eine Legende, also nicht etwas, was real passiert ist. Spoiler.
Der Teufelsstein.
Also so klischierte Absackerli kommen wir ja wohl nicht ins Glas. Also in Altdorf erzählt man sich von einer Frau, die in der Nacht nach ihrer eigenen Beerdigung mit einer Laterne zu Hause geläutet hat. Ihre Familie hat aufgetan und ist natürlich verschrocken. Sie hat dann erklärt, der Totengräber sei gekommen, habe ihren Sarg aufgetan, um einen wertvollen Ring ab ihrem Finger zu nehmen. Der sei aber dann nicht herabgekommen, darum habe er ihr einfach den Finger abgeschnitten, was sie dann doch geweckt habe. Wo sie sich aufgerichtet hat, sei der Totengräber davon gesprungen und hat dabei seine Laterne vergessen. Die Frau soll nachher nie mehr in ihrem Leben gelacht haben.
Also die tot?
Ja, die tot, die gar nicht tot war. Mit dieser Laterne, die nicht ihr gehört hat.
Oh, ist sie vielleicht scheintot gewesen?
Ja, ich habe dann eben schnell ein bisschen recherchiert. Also tatsächlich gibt es im Kirchenbuch von Altdorf 2-mal einen Eintrag vom Tod von der gleichen Frau. Und die Einträge liegen etwa 14 Tage auseinander. Aber also das heisst nicht, dass das wirklich einen Zusammenhang hat. Das ist einfach etwas, was man dort finden kann. Und die Angst vor dem Scheintod bzw. dem lebendig begraben werden, ist in der Schweiz vor ein paar Jahrhunderten noch relativ gross gewesen. Man hat sich von exhumierten Leichen erzählt, die in komischen Positionen aufgefunden wurden, sagen, oder Kratzer an der Innenseite von Sargdeckel. Viele Fälle hat es sehr wahrscheinlich nicht gegeben und dann während Epidemien wie zum Beispiel der Pest. So hat man Ende des 18. Jahrhunderts eine 3-tägige Frist zwischen Tod und Bestattung eingeführt, unter anderem, um eben verhindern, dass jemand lebendig begraben wird. Außerdem hat man dann so Glocken installiert oder auch, habe ich gelesen, sich einen Herzstich durch einen Arzt mit einem Dolch versetzen lassen nach dem Tod, damit man einfach ganz sicher ist, dass man wirklich tot ist. Die Angst ist dann aber im 19. Jahrhundert mit dem medizinischen Fortschritt, unter anderem dem Ablösen vom Herzschlag, langsam verschwunden oder einmal sehr stark zurückgegangen, weil man ja nie genau weiss, an was die Leute heute wieder glauben wollen.
Ja, schön, habt ihr wieder reingelassen. Vielen lieben Dank und auf Wiedersehen.
Tschüss zusammen.